Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 3 lesen wir: So legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede, da ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Dieses Wort, das hier gebraucht wird im neutestamentlichen Griechisch für freundlich, dass der Herr freundlich ist, heißt Christos. Christos heißt freundlich. Und da hören wir dann im Petrusbrief eigentlich diese Alliteration heraus. Das tönt fast wie Christos. Wenn er also schreibt, da ihr geschmeckt habt, dass der Herr Christos ist. Christus ist. Hier wird also die Freundlichkeit Gottes ganz klar mit Jesus Christus verbunden. Es ist nicht nur der alttestamentliche Gott in den Psalmen irgendwo, sondern unser Herr Jesus Christus zeigt uns die Freundlichkeit Gottes und lädt uns ein, sie in unserem Leben umzusetzen. Viele von uns denken, sie sind positive Menschen. Sie seien eigentlich nicht die, die sich immer beklagen. Doch mit der Kritik ist es wie mit dem Mundgeruch. Man bemerkt es besser bei den anderen als bei sich selber. Wir beschweren uns doch über das Wetter, wir beschweren uns über die Nachbarn, über die Medien, über die Regierung, über die Steuern. Manchmal haben wir uns auch einen Sarkasmus angewöhnt, der nicht aufbaut, sondern verletzt. Wir müssen nur ein wenig innehalten, um festzustellen, dass positive Kritik anders wäre. Und um all das, was in uns selber ist und geschieht, kommt nun um uns noch diese Kultur der Klage und der Anklage, in der wir heutzutage leben. Ja, wenn du dich beschwerst, dann gehörst du zum Club. Dann bist du interessant. Du kannst fortan andere Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer anziehen. Aber eigentlich trägst du wenig zu einer Lösung der Probleme bei. Positive und konstruktive Kritik wäre anders. Manchmal tut es gut, das eigene Verhalten in einem Spiegel anzusehen. Dann erkennt man sich vielleicht und kann auch Dinge an sich selber korrigieren. Der Spiegel, den wir uns heute Morgen vorhalten, ist das Volk Israel. Und wir denken einige Augenblicke nach über das Murren dieses Volkes Israel, das wie ein Refrain fast durch die Geschichte Israels geht. Und da murrte das Volk, und da murrte das Volk. Das Murren im Volk Israel kam aus ihrem Inneren heraus. Es hatte etwas zu tun mit ihrer Einstellung zu ihrem Gott, zu den Mitmenschen und zu dem eigenen Weg und Schicksal. In den Berichten über die Wüstenwanderung des Volkes Israel im Alten Testament wiederholt sich dieses Murren auf der Wanderschaft gegen Gott, gegen die Verantwortlichen für das Volk, insbesondere gegen Mose. Sie beklagten sich über das, was ihnen mangelte, und sie wollten nicht erkennen, wie Gott ihnen auf der Wüstenwanderung stets mit großer Freundlichkeit begegnet war. Das Murren hatte seine Wurzeln in einer inneren Unzufriedenheit, ja einem inneren Groll gegen das eigene Schicksal. Und dieser Groll machte sie blind für Gottes Erlösungstat in der Geschichte dieses Volkes, die Erlösung aus der Knechtschaft in Ägypten. Ja, sie konnten sogar rufen, lass uns wieder zurückkehren zu den Fleischtöpfen in Ägypten, vergessen, was dort war. Und sie murrten. Sie waren blind für Gottes souveränes Führen durch die Wüste ins verheißene Land. Mose hatte es schwer, dieses murrende Volk zu führen. Dabei gab es so viele Zeichen der Freundlichkeit Gottes. Dazu gehörten zum Beispiel die Manifestationen der Gegenwart Gottes in der Feuer- und in der Wolkensäule auf der Wanderschaft. Oder das tägliche Manna. Oder die Bundeslade als Zeichen der Gegenwart Gottes auf ihrem Weg mitten im Volk. Ja, dieses murrende Volk. Gott hatte eingegriffen und das Volk aus der Rebellion, der inneren Rebellion befreien wollen. Und dazu hat er einige Maßnahmen ergriffen, die uns vielleicht erschrecken. Miriam zum Beispiel, die gegen Mose einen Aufstand anzettelte, wurde für ihre Unzufriedenheit mit Aussatz bestraft. Er dauerte nur 7 Tage. Und vielleicht sollten wir das eher symbolisch nehmen. Wir sagen ja auch, Unzufriedenheit macht krank, oder nicht? Letztlich wurde das Volk für seine Undankbarkeit und Blindheit für Gottes freundliches Leiten mit einer Verlängerung der Wüstenwanderung bestraft. Sie sollten lernen, zu sehen, was Gott für sie bereit hat und nicht in die Rebellion des inneren Grolls und des Murrens zu verfallen. Diese Erzählung im Alten Testament über das Murren des Volkes wird uns zum Spiegel und zur Mahnung. Diese Mahnung trägt dann auch das Neue Testament wieder an uns, zum Beispiel im 1. Petrusbrief. So legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede, und ich ergänze aus der Geschichte des murrenden Volkes, legt ab eure Unzufriedenheit und euren inneren Groll, da ihr doch geschmeckt habt, wie freundlich der Herr ist, dass der Herr Christus ist. In meinem Alter befasse ich mich manchmal mit der Frage, was am Schluss als Summe meines Lebens übrig bleibt. Habt ihr auch solche Gedanken? Was bleibt übrig? Wird es heißen, er hat stets seine vermeintlichen Rechte eingeklagt? Oder wird die Summe lauten, in seinem Leben ist ganz einfach die Freundlichkeit Gottes sichtbar geworden. Er hat Freundlichkeit gelebt. Und da habe ich einen Kollegen gefunden, Kollegen meine ich Bischof. Ums Jahr 1100 hat ein anglikanischer Bischof auf dem Totenbett einen Auftrag gegeben an die, die um ihn standen. Sie sollten auf die Steinplatte, die für die Bischöfe in London in der Westminster Abbey aufgestellt werden, wenn sie einmal gestorben sind. Sie sollten auf dieser Erinnerungsplatte schreiben: Als ich jung und frei war und meine Fantasie keine Grenzen kannte, träumte ich davon, die Welt zu verändern. Als ich älter und weiser wurde, entdeckte ich, dass sich die Welt nicht ändern wird. Also beschloss ich, nur mein Land zu ändern. Aber es war ebenso unbeweglich. Als mein Lebensabend vor der Türe stand, unternahm ich den letzten Versuch, meine Familie doch zu ändern. Aber sie wollten nichts davon wissen. Und nun liege ich auf meinem Totenbett und mir wird plötzlich klar, wenn ich mich nur zuerst selbst verändert hätte, dann hätte ich wenigstens ein gutes Beispiel gegeben. Und das hätte vielleicht in meiner Familie etwas bewirkt. Und die Inspiration der Ermutigung, die durch meine Familie gekommen wäre, hätte vielleicht das Land verändert und sogar die Welt. Nun schauen wir einmal als nächsten Schritt in unsere eigene Biografie. Wie ist das denn in meinem und in deinem Leben, in unseren Lebensgeschichten? Was hat sich, weil du die Freundlichkeit des Herrn geschmeckt hast, in deinem Leben verändert? Ich rede nur von mir, ich lasse euch eure Gedanken selber machen. Ja, was habe ich aus meiner Biografie dazu zu sagen? Aufhören, über Gott und die Welt zu klagen, wie mache ich das? Die Frömmigkeit meiner Eltern war so, dass man nicht klagen durfte. Sei tapfer, hieß es. Es war immer groß, wenn ich beim Doktor irgendeine Narbe, die ich von einer Wunde, die ich eingefangen hatte in meinem wilden Kinderleben, zunähen ließ und nicht eine Träne vergoss und nicht einmal aufschrie. Das war gut, das war nicht klagen, nicht klagen. Still sein, demütig sein. Die Wahrheit wird einmal siegen. Das waren meine Eltern. Das war das, was ich mitbekommen hatte. Später, etwas viel später im Theologiestudium, habe ich gelernt von den Psalmen, dass Klagen im Gespräch mit Gott ihren Platz haben. Sie sollen nicht verdrängt werden. Und wenn ich mit Gott offen über das rede, was mir Not macht, und vor Gott im Gebet klage, an die rechte Adresse bringen, dann wächst auch nicht dieser Groll und diese Rebellion in meinem Herzen, die wir beim murrenden Volk Gottes gefunden haben. Wenn Beten reden mit Gott heißt, dann hat auch meine Klage da Platz und es bleibt kein Groll in meinem Herzen zurück. Ich habe später auch gelernt, dass es als Christ wichtig ist, Einspruch zu erheben. Dort, wo Lieblosigkeit, Hass und Gewalt sich breit machen, da kann Schweigen Sünde sein. Es gilt für die Schwachen einzustehen und auch jene anzuklagen, die Unrecht tun. Nun im Heute, und das hängt nicht nur mit meinem Alter zusammen, das hängt mit unserer Umwelt, in der wir leben, zusammen. Nun im Heute ist mir jedoch bewusst geworden, dass die Gesellschaft, welche mich umgibt, so sehr vom Schnöden, vom Schimpfen, vom Bashing, das ist doch ein schönes modernes Wort, und vom Lästern und vom Klagen und Anklagen geprägt ist, dass der Aufruf unbedingt aktuell und nötig ist, hört doch auf, über Gott und die Welt zu klagen. Wie aber macht man das? Hast du schon einmal Zahnpasta aus der Tube auf deine Bürste gedrückt und es ist zu viel herausgekommen? Das Problem ist, man kann es nicht wieder zurück in die Tube stecken. Und ich denke, das ist ein gutes Bild auch für unser Klagen und Anklagen. Ist es einmal im Raum draußen, dann ist es da, du kannst es nicht mehr in die Tube zurückstecken. Und der Ton für das Miteinander ist damit schon gesetzt. Tja, nicht eine ganz leichte Aufgabe, die Kultur der Klage und der Anklage zu überwinden. Wir beschweren uns weiter über das Wetter, über den Nachbarn, über die Medien, über die Regierung, über die Steuern, über die Schulen, über die Kirchen. Oder wirst du das nicht mehr tun, wenn du jetzt nach Hause gehst? Wir müssen doch nur ein wenig innehalten, um festzustellen, dass positive Kritik anders wäre, uns wieder einmal im Spiegel des Volkes Israel, dieses murrenden Volkes, anschauen und feststellen, dass Murren, die Unzufriedenheit, die Anklage, das Klagen, das Bashing, das kommt aus dir selber heraus. das steckt in dir. Es ist dein innerer Groll, deine Unzufriedenheit mit Gott, mit den Menschen und deinem eigenen Schicksal. In diesem Kern ist Veränderung nötig. Wenn du dich in unserer modernen Kultur der Klage und des Sich-Beklagens als eine löbliche Ausnahme bewegen willst. Ein sicherer Schlüssel ist also die Beziehung zu Gott und dort das Bewusstwerden der Freundlichkeit Gottes über deinem Leben und der Beginn der Dankbarkeit an jedem neuen Morgen. Verhaltensforscher sagen, und das ist eine lustige Sache, ich muss manchmal über die Verhaltensforscher lachen, was sie alles behaupten, aber es mag etwas dran liegen. Verhaltensforscher sagen, dass es 21 Tage brauche, um eine sich angeeignete Verhaltensweise zu ändern. Es braucht 21 Tage. Du kannst nicht jetzt nach Hause gehen und sagen, jetzt bin ich anders. 21 Tage musst du üben, wenn du anders werden willst. Das sagen die Verhaltensforscher. Und interessant, wir waren zu Besuch bei unserer Tochter Yvonne und die hat Eier von Laufenten ausgebrütet. Und es dauert 21 Tage, bis die Eier ausgebrütet sind. Das wissen die Verhaltensforscher. Und wir meinen immer, jetzt gehe ich nach Hause, jetzt ist alles anders. Du musst es einüben, 21 Tage lang. Darum der Rat, beginne an jedem neuen Tag mit 3 Gedanken ganz bewusst. Mach dir als erstes bewusst, dass die Freundlichkeit Gottes an diesem Tag über dir ist. Mach dir als zweites bewusst, für was du an diesem Tag Gott danken möchtest. Und als drittes frage dich, wenn du an diesem Tag in deinem Umfeld ermutigen könntest. Jeden Tag so beginnen, das verändert dein Leben, 21 Tage lang einüben. Ich habe versucht, nur an einem Tag einmal Buch zu führen, wie oft ich mich an diesem Tag über etwas beklagt habe, wie oft ich dankbar war, wie oft ich an diesem Tag jemanden ermutigt habe, und auch noch, wie oft ich an diesem Tag jemanden vergeben habe. Ich kann die Strichliste nicht hier zeigen. Sie ist so penibel, dass ich lieber darüber schweige. So ist unser Alltag. Ich muss nur die Zeitung aufschlagen und schon beginne ich zu lästern, weil mir so vieles da nicht gefällt. Ich habe gemerkt, dass die Abkehr von der Beschwerde hin zum Danken ein Lernprozess ist, vergleichbar mit der Fahrschule, die ich schon lange her einmal beim Autofahren lernen genossen habe. Am Anfang ist es so, dass man bei jedem Handgriff im Auto sich überlegen muss, und jetzt, was kommt jetzt und was muss ich tun und wie geht das? Und so lernt man langsam Autofahren. Und es erfordert hohe Konzentration. So wird es sein, wenn ihr beginnt, den neuen Lebensstil der Freundlichkeit Gottes weiterzugeben, einübt. Am Anfang wird es sehr technisch wirken und ja, man muss sehr konzentriert sein. Aber wenn man einmal, und ich sage jetzt einfach 21 Tage, auf der Straße war, im Auto, dann gehen plötzlich diese Bewegungen und Griffe und jetzt schalten und jetzt und so weiter gehen automatisch. Das hat man angelernt. Diese Handgriffe und Fähigkeiten sind in Fleisch und Blut übergegangen. So sind wir Menschen und darum müssen wir auch unseren positiven Lebensstil einüben. So sind wir Menschen. Das gehört zu uns. Es ist Zeit, dass wir die Kultur des Sich-Beschwerens überwinden und das Danken, die positive Kritik und das Ermutigen einüben. Wer sich auf den Weg macht, wird staunen, wie sich ein neues Verhalten in unserer Umgebung auswirkt. Du wirst neu gehört, angenommen und ernst genommen. Und die ewigen Klageweiber und Klagemänner ziehen sich von dir zurück, denn mit dir ist es nicht mehr interessant zu schnöden. Das ist ein Versuch wert. Je älter wir werden, je deutlicher wird es, dass uns die Kultur der negativen Kritik und der Anklage krank macht. Und ich sage mir, der Heilige Geist hilft mir doch, eine neue Kultur der Dankbarkeit und der Freundlichkeit und der Ermutigung und der Vergebung zu leben. Die Frucht aber des Geistes ist Freundlichkeit. Die Geschichte des murrenden Volkes in der Wüste zeigt, wie wir in der Gefahr sind, Gottes Gegenwart und Führung in unserem Leben zu vergessen oder durch das Negative zudecken zu lassen. Und so rutschen wir nicht nur in die Kultur des Murrens hinein, sondern bauen einen Groll in uns auf, der uns die Freude am Leben nimmt. Darum folge doch der Weisung des Petrusbriefes. So lege nun ab die Bosheit, Betrug, Heuchelei und Neid, alle üble Nachrede, und ich ergänze, Unzufriedenheit und Groll, da du geschmeckt hast, dass der Herr freundlich ist, dass der Herr Christus ist. Aufhören, über Gott und die Welt zu klagen, ja, das geht. Es geht nicht um eine falsche Demut, die klaglos alles erduldet und zu den kritischen Punkten in den Beziehungen einfach schweigt. Es geht um das Weitergeben der Freundlichkeit Gottes als Frucht des Heiligen Geistes. Dieser Geist der Wahrheit leitet uns an zu einer konstruktiven Kritik, welche nicht verletzt, sondern freundlich und bestimmt ermahnen und ermutigen kann. Wie es in Kolosser 4, Vers 6 heißt, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Amen.